Ja, ihr Lieben, das Thema für heute Abend sind die Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Ein spannender Name, finde ich. Sicherlich weiß der ein oder andere schon ein bisschen, was sich dahinter verbirgt. Wer nicht, hat vielleicht eine Ahnung, dass es was mit Jüngerschaft zu tun haben könnte. Jesus sagt in Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jüngerschaft ist also sozusagen für diejenigen, die Jesus nachfolgen. Sie werden Jesu Jünger. Ein Jünger zu sein bedeutet, einen Herrn zu haben, einen Meister zu haben. Und die Jünger von Jesu haben ihr Leben mit Jesus geteilt, haben von Jesus gelernt, sind bei ihm in die Schule gegangen. Jesus war ihr Meister und sie waren die Schüler. Genauso wie die Prophetenschüler im Alten Testament mit ihren Propheten zusammengelebt haben, ihr Leben untereinander ausgetauscht haben und von den Propheten gelernt haben. Und daher stammt auch dieser Name Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Das heißt, wir lernen von Jesus. Jesus ist unser Herr. Und wir leben in einer verbindlichen Gemeinschaft, in verbindlichen Beziehungen untereinander. Ich finde es spannend, dass Jesus nicht gesagt hat, geht hin und macht Gemeindemitglieder oder geht hin und macht Kirchgänger oder Gemeindebesucher, sondern dass er gesagt hat, macht Jünger. Aber wenn ich sage, ein Jünger ist ein Schüler, dann bedeutet es, dass ich, also wenn ich mir überlege, wo ich so in die erste Klasse gekommen bin, da hatte ich nicht viel Ahnung und der Lehrer hat mich gelehrt und ich musste es jetzt erstmal glauben, was er mir erzählt. Bis ich dann später vielleicht ein Stück reifer war, um Sachen auch selbst zu überprüfen. Aber ein Schüler hat ein Herz, das etwas lernen möchte. Ein Schüler kommt nicht schon in die erste Klasse und sagt dem Lehrer, wo es lang geht. Oder ein Lehrling in der Berufsschule, seinem Meister gegenüber. Oder ein Student seinem Professor gegenüber. Ein Schüler ist jemand, der etwas lernen möchte. Der Fragen hat, der wissen will, wie es geht. Und der nicht schon mit vorgefertigten Meinungen kommt. Wir wollen lernen von Jesus. Wir wollen lernen, wie Jesus die Dinge tun würde. Und wir wollen da Gemeinschaft darin haben, uns da gegenseitig zu bestärken darin. Wir wollen uns da gegenseitig ermutigen. Wir wollen uns darin üben, in Dinge hineinzukommen, in geistliche Dinge. Also das alles, was ein Stück in einer Schule stattfindet. Wir lernen von Jesus und wir teilen unser Leben miteinander. Wir haben ein Herz eines Schülers, das lernen möchte. Und wir helfen uns gegenseitig. Darum geht es in den Jüngerschaftsschulen. Das Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. So zu werden wie Jesus. Sich von ihm Dinge abzuschauen und zu gucken, wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Was würde Jesus tun? Wie würde Jesus reagieren? Die ersten, die Jesus gefolgt sind, sie nannte man nicht sofort Christen, sondern erst ein Stück später wurde der Begriff Christen sozusagen eingeführt. Und es lag wohl daran, dass die Leute Christus in ihnen sahen. Also sie haben so viel gelernt von ihm, Lehrer, von Jesus, dass die anderen gesagt haben, das sind ja die, die so sind wie Jesus, das sind ja die Christen. Sie haben Christus in ihnen gesehen. Und das ist das, was wir wollen, dass die Leute Jesus sehen, wenn sie uns sehen. Dass sie Jesus begegnen, wenn sie uns begegnen. Dass Jesus durch unser Leben wirken kann. Dass sie nicht auf uns sehen, auf uns Menschen, wie wir sind, mit unseren Stärken und Schwächen, sondern dass sie durch uns Jesus erkennen können und sehen, dass er lebt und dass er regiert. Ja, wer kann ein Jünger sein? Ich glaube nicht, dass jeder Gottesdienstbesucher ein Jünger ist. Ich glaube, dass es weniger Jünger gibt wie Gottesdienstbesucher. Aber ich hoffe, dass sich das ändern wird. Und wenn Jesus sagt, dass er seine Gemeinde baut, dann wird sich das ändern. Dann wird es Jünger geben, die das Ziel haben, Jesus ähnlicher zu werden. Echte Jünger. Als die erste Gemeinde entstanden ist, hören wir, dass Petrus die sogenannte Pfingstpredigt gehalten hat, bevor die erste Gemeinde entstand. Und ich lese ein paar Verse aus Apostelgeschichte 2. Da sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Ihr Männer, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Verse 37 und 38 und Vers 42. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Petrus hat gesprochen und der Heilige Geist hat ihre Herzen berührt. Sie waren tief getroffen, es ging ihnen durchs Herz. Wenn es uns nicht durchs Herz geht, wenn wir nicht in unserem Herzen berührt sind, wenn wir nicht in unserem Herzen getroffen sind, werden wir, glaube ich, nicht reagieren. Aber die Leute waren getroffen, es ging ihnen durchs Herz. Sie wussten, so können wir nicht weiterleben. Und sie kamen mit der Frage, die jeder einmal stellen sollte: Was sollen wir tun? Was soll ich tun? Sie hatten, glaube ich, nicht sofort eine Antwort darauf. Und wenn diese Frage von ganzem Herzen kommt, dann ist das, glaube ich, dann ist der Grund, glaube ich, gelegt, dass ein Mensch eine echte Bekehrung erfährt. Dass er sagt, ich möchte nicht mehr so weiterleben, wie ich bin. Ich möchte jetzt eine echte Umkehr in meinem Leben. Ich brauche eine echte Umkehr. Es kann so nicht mehr weitergehen. Und diese Frage muss tief aus dem Herzen kommen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir viele haben, die Gottesdienste besuchen, die sich christliche Bücher kaufen, die christliche Fernsehsendungen hören, aber die nie aus ganzem tiefen Herzen heraus einmal die Frage gestellt haben: Was muss ich tun? Ich kann so nicht mehr weiterleben. Und Petrus sagt: Tut Buße. Tut Buße heißt, kehrt um. Geht jetzt in eine andere Richtung. Die Richtung, die wir gehen, seit unserer Geburt, ist die Richtung, die wir gern gehen möchten. Das, was unser alter Mensch uns sagt: Ich will aber, ich brauche aber, ich muss aber. Tut Buße heißt, wir kehren davon um. Wir gehen jetzt nicht mehr in die Richtung, wie wir wollen, sondern wir gehen in die Richtung, wo Jesus sagt, da geht's lang. Wir sind nicht mehr Herr über unser Leben, sondern Jesus ist Herr über unser Leben. Ich lege mein Leben nieder. Und das ist das, was in einer echten Bekehrung, in einer Wiedergeburt stattfindet. Und das ist so ein wichtiger Schritt. Das zweite ist: Jeder lasse sich von euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Die Wassertaufe. Ein Jünger braucht eine Bekehrung, eine echte Wiedergeburt. Ein Jünger braucht die Wassertaufe. Dort wird das dokumentiert, was bei der Bekehrung geschehen ist. Ich lege mein Leben nieder, ich tauche im Wasser ein, mein alter Mensch stirbt und der neue Mensch steht auf. was wir unter einer Wassertaufe verstehen, wie uns die Bibel über eine Wassertaufe lehrt, ist, dass ein erwachsener Mensch Gottes Wort hört, dass es ihm im Herzen trifft, dass er umkehrt, dass er sagt, mein Leben gehört jetzt Jesus, ich möchte jetzt ihm dienen. Und dass er sich untertauchen lässt und natürlich auch wieder hochgeholt wird. Mit Jesus gestorben und begraben, mit Jesus auferstanden. Bis jetzt sind alle wieder hochgeholt worden, oder? Okay. Als Philippus den Kämmerer tauft, ist das so beschrieben. Er lehrt ihm in diesem Wagen, wo sie zusammen Zeit verbringen, wo er ihnen diese Schriftrolle erklärt. Er lehrt ihm und dann stellt dieser Kämmerer die ultimative Frage, was hindert es noch, getauft zu werden? Und Philippus sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann es geschehen. Und dann sind sie beide ins Wasser hinabgestiegen. Was haben wir noch? Was gehört noch zu einem Jünger? Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das kann in unterschiedlicher Art und Weise geschehen. Es kann bei der Wassertaufe geschehen, es kann später geschehen. Ich habe auch schon Zeugnisse gehört, dass das schon eher geschehen ist, vor der Wassertaufe. Aber ich glaube, dass es genau in diesem Zusammenhang stattfindet. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, wenn er von Neuem geboren wird und wenn er entscheidet, ein Jünger zu werden. Ich kann mich erinnern, dass ich lange in neuen Sprachen reden wollte, dass ich das gelesen hatte, dass das ein Zeichen dafür ist, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, dass er da ist, dass ich ihn habe, dass ich in neuen Sprachen rede. Und ich konnte es nicht. Über Jahre habe ich mich da echt abgemüht, bis mich jemand darüber gelehrt hat, dass ich zum Beispiel den Mund aufmachen muss, dass ich mal, dass ich anfangen muss zu sprechen. Und ein lieber Bruder, von dem ich wusste, dass er den Heiligen Geist empfangen hat, hat mich gesegnet, hat seine Hände auf mich gelegt und hat mir das zugesprochen, in Jesu Namen, empfang den Heiligen Geist. Und dann habe ich in neuen Sprachen gesprochen. Gott verwehrt uns seine guten Gaben nicht. Aber wir müssen den Zugang auch dafür haben. Wir brauchen die richtige Lehre. Und wir brauchen Menschen, die uns da anleiten und die uns helfen. Ja. Und das Vierte, was hier steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist das, was wir unter Jüngerschaft leben verstehen. Sie blieben gemeinsam in diesen Sachen, sie blieben zusammen. Sie sind dann nicht jeder wieder woanders hingegangen und haben sich so ein schönes Leben gemacht, so ich und mein Herr, uns zwei geht's gut, was kümmern mich die anderen. Sondern sie blieben gemeinsam, sie blieben in der Lehre der Apostel, sie haben sich gemeinsam getroffen, sie haben die Lehre gehört, die Apostel haben sie gelehrt. Das heißt, sie waren Schüler, sie wurden gelehrt. Sie haben gemeinsam gegessen, Abendmahl gefeiert, gebetet, all diese Dinge, die wir auch tun. Und wenn wir von Jüngerschaft reden, dann reden wir von diesen Dingen, dass ein Mensch eine echte Bekehrung erfahren hat, dass er sein Leben niedergelegt hat, dass er gesagt hat, Jesus, du bist mein Herr, mein Leben gehört dir. Ich lege alle Ansprüche nieder. Und ich bin getauft auf deinen Namen und darauf kann ich mich verlassen, das steht felsenfest. Das kann mir niemand rauben. Ich bin mit dir begraben und ich bin mit dir auferstanden. Ich lebe, weil du lebst. Und ich empfange die geistlichen Gaben, die mir helfen, als Christ auf dieser Erde zu leben. Wir leben dann ein übernatürliches Leben, obwohl wir noch hier sind auf dieser Erde. Und dazu brauchen wir diese Gaben. Und wir haben Gemeinschaft miteinander. Wenn wir in Jesu Reich hineingerettet sind, dann sind wir auch in seine Gemeinde hineingerettet. Und genau das ist das, was wir in den Jüngerschafts- und Prophetenschulen miteinander leben, diese Gemeinschaft. Dieses gemeinsame sich austauschen, sich treffen, in geistliche Dinge hineinwachsen, zusammen den Herrn suchen. Ich möchte ein paar Punkte heute Abend nennen, so was wir da so tun, wenn wir uns treffen. Ich möchte aber nicht, dass das so verstanden wird, dass das jetzt ein Programm ist, was wir uns alle abschreiben und dann treffen wir uns zu Hause und arbeiten das Programm ab und dann haben wir das geschafft. Sondern es sollen so Anhaltspunkte sein, was wir tun, wenn wir zusammen sind. Das erste ist, wir dienen Jesus. Jesus ist unser Herr. Es geht um Jesus. Wenn wir zusammenkommen, dienen wir erst einmal ihm. Das heißt, wir kommen mit der Haltung, dass wir zuerst auf Jesus sehen, dass wir wegsehen von uns, dass wir, bevor wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, wo es überall noch drückt in unserem Leben, wo wir überall noch nicht durchgebrochen sind, was wir heute wieder Schlimmes erlebt haben oder diese Woche oder was da mit meinem Chef ist oder wo es wehtut oder was auch immer. Wir schauen auf Jesus. Wir dienen ihm. Wir kommen zusammen, um ihm die Ehre zu geben, um ihn anzubeten. Das ist ein gutes Training gegen Gefühle von Selbstmitleid, wie mir es schon wieder geht, wie die mich alle nicht beachtet haben, wie mir kein Platz angeboten wurde oder wie mich keiner angerufen hat diese Woche. Es geht um Jesus. In Gottes Wort steht, der Herr hat sich ein Volk erwählt zum Lob seines Namens. Gemeinde ist das Volk, das den Namen des Herrn lobt, das ihn anruft, ihn preist, den Mächten und Gewalten verkündigt, wie groß unser Herr ist. Das tun wir. Wir dienen ihm im Lobpreis. Im Psalm 100 steht, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben und preist seinen Namen. Wenn wir vor ihm kommen, dann loben und danken wir ihm. Das ist der Weg, den die Bibel uns aufzeigt, wie wir in seine Gegenwart kommen. Wir kommen nicht mit einem vorwurfsvollen Herzen oder mit irgendwelchen Dingen, die uns schon wieder bedrücken, sondern wir kommen mit Dank und mit Lob. Und damit geben wir ihm Raum, dass er kommen kann und dass er uns das geben kann, was wir brauchen. Wir danken ihm, wir loben ihn, wir preisen ihn. Das ist eine ganz gute Übung, wenn wir so im Lobpreis starten, dass wir sagen, wir wollen ihn in der ersten Zeit, wenn wir da anfangen, für all die Dinge loben, die wir Gutes von ihm empfangen haben. Ein bisschen Selbstdisziplin gehört manchmal dazu. Manchmal ist es so, dass wir dann ganz schnell schon wieder dabei sind, Bitte zu sagen. Das ist auch nicht schlimm. Aber es ist ein gutes Training, mal ein ganzes Stück dran zu bleiben, zu sagen, danke Herr, danke für das, danke für jenes. Ich sehe auf die Dinge, die schon gut geworden sind. Und selbst wenn es da nicht viel gibt, dann sehe ich eben auf die Verheißung, die er mir versprochen hat. Ich glaube, dass jeder Grund hat zum Danken. Und dass es gut ist, wenn wir in seine Gegenwart mit Lob und Dank kommen, wir unser Herz ihm öffnen, wir ihn zuerst ehren und wenn er uns dann erfüllen kann. 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. 2. Korinther 2, 18. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ja. Was bedeutet das? Mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, es darf sich keiner verhüllen. Keiner mit einem Schleier oder mit einem Kapuze kommen. Ich glaube, das ist ein Bild dafür, dass wir ja, dass wir unser eigentliches Gesicht nicht verhüllen, nicht verschleiern oder dass wir keine Masken tragen. Eine Maske verdeckt unser eigentliches Gesicht. Eine Maske kann ich schön gestalten, kann damit was Tolles zum Ausdruck bringen, kann damit zeigen, guck, wie es mir geht und wie toll ich bin. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, wir lassen die Masken fallen. Wir sind ehrlich zueinander. Alle Heuchelei endet an dieser Stelle, wo wir gemeinsam vor Gott kommen, seine Herrlichkeit anschauen, dann kann ich sein, so wie ich bin. Dann kann ich mein wahres Gesicht zeigen. Gott kann ich sowieso nichts vormachen. Und meinen Geschwistern nicht lange. Eine Zeit lang geht das. Eine Zeit lang geht das. Aber wenn man sich regelmäßig trifft und mehr sich kennenlernt, mehr und mehr miteinander zu tun hat, die Gespräche immer knackiger werden, dann fallen die Masken. Und das wahre Gesicht kommt zum Vorschein. Wir sind ehrlich, wir machen uns nichts vor. Wir sagen auch ehrlich, wo uns Dinge drücken, wo es uns nicht gut geht. Und wir kommen auch vor Gott nicht mit irgendeinem religiösen, aufgesetzten Gesicht oder mit irgendeiner Sache, wo wir denken, dass wir Gott da beeindrucken können. Sondern wir zeigen unser wahres Gesicht und schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Und dann steht hier, wir werden verwandelt, indem wir auf Jesus sehen, indem wir ihn ansehen, seine Herrlichkeit sehen, werden wir verwandelt. Das heißt, wir geben ihm die Möglichkeit, dass er uns erfüllen kann, dass sein Glanz, seine Herrlichkeit auf uns abstrahlen kann. Dass das, was in seinem Herzen ist, was in seinem Wesen ist, dass das in unser Herz kommen kann. Wie kann ich das machen, auf Jesus sehen? Wir haben ja nur nicht ein Bild von Jesus, das wir hinhängen und dann schauen wir alle auf das Bild und dann werden wir alle verwandelt. Zumindest haben wir das so noch nicht versucht. Wir schauen auf Jesus heißt, wir schauen auf das, was Jesus tut, auf das, was Jesus getan hat, auf das, was Jesus in seinem Wort sagt. Wir schauen auf sein Wort. Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Wenn wir auf sein Wort schauen, ist das eine Möglichkeit, auf ihn zu schauen. Wenn wir uns die Dinge ansehen, die Jesus getan hat, auf seine Zeichen, auf seine Wunder, wie er reagiert hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, können wir sehen, wie Jesus ist. Können wir erkennen, was für ein Wesen dahinter steckt. Und dort sehen wir hin. Das halten wir uns vor Augen. Das wollen wir sehen. Das betrachten wir. Und so machen wir uns diese Dinge zu eigen. Das, was du beständig und intensiv betrachtest, das wird in dir groß. Das nimmt Gestalt an dir an. Das funktioniert nicht nur bei Jesus, das funktioniert auch bei anderen Dingen. Wenn wir bestimmte Dinge lange Zeit tun, immer wieder darauf sehen und das vor Augen halten, dann bekommen wir ein Stück davon ab. Und wir wollen von Jesus etwas abbekommen, so viel wie es nur irgendwie geht. Also schauen wir auf ihn, betrachten ihn, sein Wesen, wie er ist, was er tut. Und so werden wir Stück für Stück verwandelt in dasselbe Bild. Sorgen, Ängste, Zweifel, all diese Dinge, die wir mitgebracht haben, sie müssen erstmal verstummen in seiner Gegenwart. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann können wir alles das empfangen, was wir wirklich brauchen. Dort empfangen wir Frieden, dort empfangen wir Trost. Wir empfangen Heilung. Ich wüsste nicht, was wir von Jesus empfangen sollten, dass wir außerhalb von seiner Gegenwart irgendwie kriegen könnten. All die Dinge, die er für uns hat, können wir nur in seiner Gegenwart empfangen. Sicherlich dient er uns auch manchmal durch Menschen. Aber auch dann ist es wieder seine Gegenwart, die einen Mensch berührt, der sich uns in den Weg stellt, der uns hilft, der uns Dinge sagt, der für uns da ist. Wir kommen zu Jesus, wir dienen ihm, wir danken ihm, wir loben und preisen ihn, wir schauen ihn an, weg von uns hin zu Jesus und werden so verwandelt in das Bild seiner Herrlichkeit, werden so ihm ähnlicher, indem wir ihn anschauen. Das zweite ist, ich lebe in einer Gemeinschaft, in der ich Jesus diene und in dem ich anderen diene, meinen Geschwistern. Und da steht in 1. Korinther 14, Vers 26, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Jeder hat etwas. Ja, zumindest steht es so hier. Ne? Jeder hat etwas. Wenn wir zusammenkommen. Wenn hier steht, jeder hat etwas, dann bedeutet es, dass ich was mitbringen muss, oder? Damit ich etwas habe. Also wenn ich mich treffe mit meinen Geschwistern, dann bringe ich etwas mit. Jeder hat etwas. Das bedeutet, ich brauche persönlich eine Zeit mit Gott in meinem persönlichen Leben. Zeit mit Gott, wo ich Dinge von ihm empfangen kann, die für mich sind und die für meine Geschwister sind. Wie soll ich sonst etwas haben? Es geht hier darum, um Dinge, die Gott uns gibt und die wir weitergeben. Es geht jetzt nicht darum, dass einer ein Haus hat, einer ein Boot, einer ein Auto, ne? Sondern es geht darum, dass wir uns treffen und dass wir diese Dinge, die er uns schenkt, miteinander austeilen, einander austeilen, dass wir uns da gegenseitig ermutigen und stärken. Das heißt, ich habe die Verantwortung, etwas mitzubringen. Ich brauche eine persönliche Zeit mit Gott, indem ich ihm mein Herz hingebe, indem ich zu ihm bete, mit ihm rede und indem ich auch Zeit habe, auf ihn zu hören und dort Dinge empfange für mich, für mein Leben, was er mir sagen möchte, was für mich wichtig ist, was für mich dran ist. Und er gibt mir Dinge, die nicht nur für mich sind, sondern auch für meine Geschwister. Und wo er möchte, dass ich sie austeile, dass ich sie weitergebe. Dass andere davon erreicht werden, dass andere davon berührt werden. Also ist es wichtig für einen Jünger, jeden Tag eine persönliche Zeit mit seinem Herrn zu haben und dann Dinge mitzubringen. Ich gebe zu, dass das bei uns jetzt nicht so ist, dass immer jeder etwas mit hat. Aber wenn Gottes Wort das so sagt, dass es so ist, dann muss es auch funktionieren. Und es liegt an jedem persönlich, inwieweit er sich darauf einlässt, zu sagen, ich möchte etwas mitbringen. Oder ob ich zu diesem Treffen komme und sage, hoffentlich ist mein Jupsleiter heute gut vorbereitet. Hoffentlich hat er was für mich empfangen. Hoffentlich hat er was Tolles mit für mich. Wenn nicht, muss ich mich vielleicht mal nach einem anderen Jups umgucken oder so. Ist eh nicht so einfach bei uns, ne? Mit einem anderen Jups umgucken. Ja. Die Verantwortung von einem Jupsleiter ist es natürlich auch, vorbereitet zu sein und etwas mitzubringen. Ganz klar. Aber ich komme nicht dorthin mit der Haltung, mein Leiter teilt aus. Und hoffentlich hat er viel Zeit mit Gott verbracht. Hoffentlich hat er viel zum Austeilen. Hoffentlich fahre ich ermutigt wieder nach Hause. Naja, es klingt vielleicht lächerlich, aber in der Praxis ist es gar nicht so zum Lachen. Jeder hat die Verantwortung, etwas mitzubringen. Wenn ich nichts mithabe, ist jetzt erstmal auch nicht schlimm. Aber wenn ich dann eben nicht ermutigt nach Hause gehe, dann kann es eben auch daran liegen, dass ich zu sehr die Erwartung an den anderen habe, dass der andere mir was gibt, dass der andere für mich da ist. Wir haben alle Verantwortung füreinander. Und da wird jeder gebraucht. Und in Gottes Reich funktioniert es nicht so, dass es da ein paar Leiter gibt, die alles haben und die anderen, die sind froh, wenn sie was davon abbekommen. Sondern der Heilige Geist teilt jedem Gaben aus. Jedem. Jeder ist gesegnet. Jeder bekommt von Gott Dinge für sich und für die anderen. Deshalb hat auch jeder etwas. Und Gott ist mit niemand von uns irgendwie kleinlich, oder? Jeder von uns bekommt von Gott Dinge. Gott ist nicht geizig. Das dritte ist, wir lernen in geistlichen Gaben zu wachsen. Umgang mit geistlichen Gaben. Ich habe das mal abgekürzt. Ich denke, ihr könnt das sehen. Der Heilige Geist teilt jedem von uns Gaben aus, zur eigenen Erbauung und zur Erbauung unserer Geschwister. Und in diesen geistlichen Gaben lernen wir und trainieren wir uns. Es gibt Dinge, die uns der Herr sofort schenkt und dann sind sie da und das ist wunderbar. Und es gibt Dinge, die bedürfen ein gewisses Training. Und in geistlichen Gaben, möchte ich mal sagen, ist es in der Regel so, dass diese Gaben trainiert werden. Als ich das erste Mal in Sprachen gebetet habe, das waren ein paar Brocken, das waren ein paar Silben. Es waren ein paar Laute. Und je mehr ich gebetet habe, desto mehr wurde es eine Sprache. Als ich das erste Mal zu Menschen gesprochen habe, habe ich so sehr gestottert, dass ich fast nicht sprechen konnte. Ich habe in der Grundschule mal sehr gestottert und es wäre für mich unvorstellbar gewesen, dass ich einmal vor Menschen reden kann. Aber wenn der Herr eine Gabe gibt, dann gibt er auch die Befähigung dazu. Und trotzdem erspart er uns nicht den Weg, diese Dinge zu üben und zu trainieren. Und das geht in der kleinen Gruppe besser wie in der großen Gruppe. Fangen wir in einer Gemeinde an mit Beten. Wenn eine ganze Gemeinde sich trifft, wir sind 300 Leute, und dann sollst du dort ans Mikrofon gehen und ein Gebet sprechen. Wenn du es noch nie getan hast, dann hörst du wahrscheinlich dein Herz klopfen. Aber im kleinen Kreis von 10, 12 Leuten mal den Mund aufzumachen und mal zu sagen, Herr, ich hab dich lieb. Oder danke, Herr, für das oder für jenes. Wir lernen diese Dinge, indem wir sie miteinander tun. Indem wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist uns hilft. Dass er uns nicht nur die Gaben gibt, sondern uns dann auch hilft, sie zu gebrauchen. Und er befähigt uns dazu, wenn wir diese Dinge gebrauchen wollen. Er stülpt sie uns nicht über, wenn wir sie nicht wollen. Aber wenn wir Ja dazu sagen, dann hilft er uns, diese Dinge richtig zu gebrauchen. Und unsere Geschwister helfen uns dabei. Bei prophetischen Dingen zum Beispiel. Wir haben einen Eindruck, wir sprechen ihn aus und wir prüfen ihn dann gemeinsam an Gottes Wort. Ja, ist das okay oder ist das komisch? Widerspricht es Gottes Wort oder passt das zu dem, was Gottes Wort sagt? Wir können alle Dinge an Gottes Wort prüfen. Gottes Wort ist der Maßstab. Und wir lernen, in diese Dinge hineinzuwachsen, indem wir uns dabei trainieren und uns gegenseitig helfen und sie auch gemeinsam anhand von Gottes Wort bewerten. Und so trainieren wir uns in den Gaben, wachsen da hinein und können dann zuerst unseren Geschwistern im Jups dienen, in der kleinen Gruppe und dann auch in der Gemeinde, wo dann mehrere Leute zusammenkommen. Wir lernen, in geistliche Gaben hineinzuwachsen. 1. Korinther 12 müssen wir jetzt nicht unbedingt aufschlagen. Sind diese Gaben beschrieben? Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, Gnadengaben der Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagungen, Unterscheidung der Geister, Arten von Sprachen, Auslegung der Sprachen. Vielleicht noch ein Gedanke zu dem Sprachengebet. Wir beten gemeinsam in Sprachen und wir üben uns darin, dieses Sprachengebet auszulegen. Paulus hat gesagt, wenn wir in Sprachen beten, dann sollen wir gucken, dass wir das auch auslegen können. Und das ist eine Sache, wo wir auch denken, dass sie trainiert werden muss. Dass wir das üben müssen, das auslegen. Wie funktioniert das? Wie geht das? Wo nehme ich jetzt diese Auslegung her? Kommt sie über mich und ich kann das dann losreden? Wir machen das so, dass wir in einer Gruppe gemeinsam in Sprachen beten und dass wir dann ein Stück in Deutsch, in unserer Muttersprache, die ist von uns Deutsch, weiter beten. Sächsisch, ja, okay, Sächsisch. Wir beten in Sächsisch, ja. Wir beten in Sprachen und wir beten dann in Sächsisch. Und das Erste, was dann meistens kommt, hat oft damit zu tun, was wir vorher in Sprachen gebetet haben. Das ist so eine Erfahrung, die wir einfach gesammelt haben. Wie können wir das üben? Wie können wir das lernen? Aber ich muss mich da mal überwinden. Ich muss da den Mut haben, in Sprachen zu beten und dann laut in meiner Sprache weiter zu beten. Und wenn ich mich in dieser Zeit dem Heiligen Geist hingebe und sage, bitte hilf mir dabei, ich möchte das gerne auslegen, zu meiner eigenen Erbauung und zur Erbauung aller, dann wird er mir dabei helfen und dann trainieren wir das. Ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir noch Training brauchen, aber ich glaube, dass das für die kommende Zeit sehr wichtig ist, dass wir das trainiert haben. Auch wenn ich das nicht auslegen kann, ist es trotzdem gut, in Sprachen zu beten. Wir beten 100% Gottes Wort. Wir beten durch den Heiligen Geist direkt zum Herrn. Es ist alles wahr, es ist alles richtig, was wir beten. Es baut uns auf, sagt Gottes Wort, es ist gut für uns. Aber es wird Situationen geben, wo wir das brauchen, dass wir eine Auslegung haben. Wo wir konkret auch Entscheidungen treffen müssen, wenn wir nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, wie wir weiter beten sollen, wo jetzt irgendwas klemmt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das immer wieder vornehmen, das zu trainieren, das zu üben, dort hineinzukommen, in diesen geistlichen Dingen zu wachsen und mit den Dingen, die auf uns zukommen, richtig umgehen zu können. Ja, und das geht natürlich in der Gemeinde von 300 Leuten nicht so gut, ne? Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in diesen kleinen Gruppen treffen und dass wir dort diese Dinge miteinander üben. Dass wir dort diese Zeit uns nehmen, die Dinge miteinander zu teilen. Das Vierte ist, wir hören Lehre aus Gottes Wort. Die Bibel sagt uns, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Also aus der Predigt über Gottes Wort. Oder auch konkreter gesagt, aus Gottes Wort und daraus, was uns jemand lehrt, der Offenbarung über das Wort Gottes hat. Wir schauen uns gemeinsam Gottes Wort an, wir hören es, wir proklamieren es, das heißt, wir sagen es laut, dass es jeder hören kann und wir hören Lehre darüber. Manchmal ist es so, dass wir als Jupsleiter uns da vorbereiten und zu bestimmten Themen in eine Lehre geben, wo wir glauben, dass es wichtig ist, dass das dem Einzelnen oder auch uns als Gruppe weiterbringt. Manchmal ist es so, dass im Gottesdienst Dinge gelehrt werden, die wir dann im Jups nochmal aufgreifen, wo wir uns das nochmal angucken, wo wir dann nochmal das persönlich besprechen. Und manchmal ist es auch so, dass jemand eine Lehre gibt, der vielleicht noch nicht so geübt ist, aber der ein Stück Offenbarung hat und dem etwas groß geworden ist in Gottes Wort und der es dann mit uns teilt. Also auch das ist ein Bereich, wo wir üben und lernen können, vor ein paar Leuten zu sprechen, Gottes Wort weiterzusagen, zu sagen, was wir da an Offenbarung darüber haben, was Gott uns da gezeigt hat, was wir erlebt haben mit seinem Wort. Und da lernen wir erstens aufeinander zu hören. Wir lernen in diese Gabe der Lehre hineinzuwachsen, Gottes Wort zu lehren. Und wir ermutigen uns gegenseitig damit. Und es baut den Glauben auf. Wenn es an Glauben mangelt, dann müssen wir Gottes Wort austeilen, dann müssen wir Gottes Wort lehren, dann muss Gottes Wort in den bestimmten Lebenssituationen hineinsprechen können. Es ist gut, dass wir auch mit guten Ratschlägen unseren Geschwistern dienen. Aber besser ist es, wenn wir gucken, was sagt Gottes Wort dazu. Und bevor wir dann in der Runde sitzen und alle mitleidig gucken, weil die Situation von der Person eben gerade so schlecht ist, ist es doch besser mal zu überlegen, okay, du bist jetzt in der und der Situation, was sagt Gottes Wort darüber? Und dann tragen wir mal zusammen, hat jemand eine Idee, fällt jemand eine Bibelstelle ein, was könnten wir denn jetzt mal lesen? Und dann können wir das gemeinsam angucken und dann kommt die Bibelstelle und die Bibelstelle und die Bibelstelle. Und am Ende baut es den Glauben auf, wir sehen in Gottes Wort, wie wir mit Dingen umgehen sollen. Wir lernen aus seinem Wort heraus zu leben, das Wort Gottes konkret anzuwenden auf die verschiedenen Situationen, in denen wir sind. Und wir lernen uns da gegenseitig zu dienen mit diesen Dingen. Also das Wort Gottes, es hat unmittelbare Auswirkungen auf unseren Glauben, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Ob wir sagen, das soll der mal von vorne lernen und so, ich kann da eh nichts damit anfangen, weil ich es nicht verstehe. Oder ob wir sagen, wir nehmen uns das her und wir suchen für verschiedene Lebenssituationen dann Bibelverse oder hören eine Lehre darüber und geben uns dem hin, was der Heilige Geist da auch aufzeigt an Bibelversen, an Worten. Das Wort Gottes baut in uns den Glauben auf. Das fünfte, wir feiern das Abendmahl. Ich habe gerade gesagt, wir feiern das Abendmahl. Ne? Das ist mir irgendwie so ein geläufiger Begriff, das Abendmahl zu feiern. Wenn ich überlege, dort wo ich so herkomme aus meiner alten Gemeinde, da haben wir jetzt wenig gefeiert beim Abendmahl. Es war eher so von der Stimmung wie in der Beerdigung. Ich denke, dass das Abendmahl keine Geschichte ist, die wir ins Lächerliche ziehen sollten. Aber ich glaube, dass das Abendmahl etwas ist, was sehr schön ist. Was wir voller Freude miteinander gemeinsam erleben können. Dass Jesus sein Körper, sein Blut für uns hingegeben hat und wir dadurch Vergebung empfangen haben, Heilung empfangen haben. Dass er jeden Fluch auf sich genommen hat. Manchmal machen wir das so, wenn wir das Abendmahl miteinander austeilen, so dass wir das verbinden mit Sündenbekenntnis zum Beispiel, dass jemand Schuld bekennt. Oder dass wir, wenn jemand krank ist und wenn wir für ihn für Heilung beten, dass wir dann auch das Abendmahl zusammen feiern. Oder dass wir sagen, wofür wir Jesus danken und was wir brauchen. Und dann geben wir das rum und teilen das miteinander aus. Und freuen uns darüber, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Ja, es ist eine fröhliche Sache, aber irgendwie sind viele von uns so geprägt, das doch mit einem gewissen Ernst alles so zu tun. Und ich glaube, dass wir davon frei werden müssen, irgendwelche religiösen Bräuche da abzuhalten und mit irgendwelchen ganz besonderen Worten diesen Wein jetzt weiterzugeben. Und dass wir da noch mehr auch in das hineinkommen können, wie wir das Abendmahl richtig miteinander feiern können. Ich erinnere mich an eine Situation, als wir das Abendmahl gemeinsam feierten und dieses Glas Rotwein dann bei mir war und ich das weitergegeben habe. Und ich saß vorher auf dem Boden und ich kniete dann so dort mit dem Glas Rotwein und sprach dann: Anne Rose, Christi Blut für dich vergossen. Da kam keine Reaktion. Ich nochmal: Anne Rose, Christi Blut für dich vergossen. Dann sagte Matthias, seine Frau, zu mir: Du kannst mich ruhig Hannelore nennen. Ich weiß nicht, wie ich auf Anne Rose gekommen bin. Und Matthias hat kurz überlegt, ob ich seiner Frau einen Heiratsantrag machen will, so wie ich dort unten geknien habe. Aber an eines erinnere ich mich noch gut. Jede religiöse Stimmung war vorbei. Wir haben lange gebraucht, bis wir uns vor Lachen wieder eingekriegt haben. Ja. Es war jetzt nicht geplant, aber es gibt manchmal so Situationen, und da haben wir von Herzen miteinander gelacht. Und das war jetzt auch nicht schlimm. Und als wir uns beruhigt haben, ging es weiter und es war gut. Ja, ich will damit nur sagen, dass wir aufpassen müssen, dass wir keine religiösen Floskeln abhalten und da irgendwie so mit einer ganz bestimmten Miene und mit einer Maske vielleicht sogar dann irgendwie dort irgendwas abhalten. Wir freuen uns gemeinsam, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, wir feiern das Abendmahl. Okay. Wir teilen uns mit, das bedeutet, wir reden über die Dinge, die uns bewegen. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich das sagen. Und dann ist es auch gut, wenn ich das ausspreche. Wenn ich etwas Schönes erlebt habe, dann teile ich das aus, dann sage ich das den anderen, um die anderen zu ermutigen. Wie ich schon sagte, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen. Manchmal ist es mehr das eine, manchmal mehr das andere. Aber wir teilen uns mit, wir sagen, wie es uns geht, was wir erlebt haben, in welcher Situation wir uns gerade befinden. Wir wollen füreinander einstehen, füreinander beten, füreinander da sein. Und deshalb braucht es das, dass wir ehrlichen Herzens uns mitteilen. Dass wir sagen: Hallo, ich bin gerade in der und der Situation. Ja, manchmal ist es so, dass wir in gewissen Abständen auch die Leute konkret fragen und ansprechen. Erzähl mal, wie geht's denn dir? Und wenn wir das nicht tun, weil wir es vergessen oder, keine Ahnung, weil wir es gerade eben nicht auf dem Schirm haben, dann ist es gut, wenn die Leute uns ansprechen und wenn die Leute auch von sich aus mal erzählen: Mir geht's gerade so, oder ich möchte euch gerne noch was erzählen. Ich muss dann nicht dort sitzen und drauf warten, hoffentlich fragt mich heute einer, hoffentlich werde ich gefragt, sondern ich kann sagen: Hallo, ich habe da mal noch was, habt ihr noch mal kurz Zeit für mich? Also wir teilen uns mit, wir teilen unser Leben miteinander, wir ermutigen uns, wir beten füreinander, wir segnen uns, wir helfen uns in praktischen Dingen, wir haben Spaß miteinander. Also das heißt, wenn wir über Dinge reden, dann reden wir über Dinge, die schon in gewisser Weise wichtig sind. Wir reden aber auch manchmal beim Essen oder so über Dinge, die vielleicht nicht so wichtig sind. Aber das gehört eben auch dazu. Wenn wir uns treffen und gemeinsam Freude haben, dann wird auch einfach mal so erzählt, was eben gerade so oben drauf ist. Und mir fällt da gerade noch was ein. Vielleicht sollte ich die Namen lieber weglassen. Nee? Okay. Also, der Johannes, ein junger Mann in unserem Jups, hat in Albernau gewohnt, im Erzgebirge Albernah wird es ausgesprochen, Albernah. Und da gibt es einen Nachbarort, der heißt Boggau. Im Erzgebirge heißt das De Bugge. De Bugge. Und die Albernauer und die Bugger, die können nicht so richtig gut miteinander. Und da sind da so viele Sprüche entstanden, wie die anderen jeweils sind. Ne? So wie wir vielleicht als Friesenwitze kennen oder ähnliche Geschichten. So gibt es dort auch eine Menge Geschichten. Und ja, der Johannes hat so frisch, fröhlich erzählt über die Bugger. So in der Richtung, es gibt Schwarze und Weiße und Bugger. Ja, so in die Richtung ging das. Und nach einer Weile meinte dann der Joachim, na, ich bin aus Boggau, ich bin ein Bugger. Da wohnt jetzt ein Zwickau, der Joachim, hat vorher in Lösnitz gewohnt und Johannes wusste das nicht, dass der Joachim Bugger ist. Und er hat sich das alles schön angehört, hat auch selber mitgelacht. Er fand das auch witzig. Ich glaube, da kann der auch Geschichten über der Albernauer. Ja, und so war das zwar erstmal ein komischer Moment, aber ja, wir haben trotzdem alle drüber lachen können. Und der Joachim hat es jetzt auch nicht irgendwie krumm genommen oder war jetzt irgendwie gekränkt oder so. Aber genau das hätte passieren können. Das hätte passieren können. Und auf solche Situationen ist keiner von uns vorbereitet. Wir haben zusammen Spaß und es wird etwas gesagt, das dem anderen zutiefst verletzt. Es passiert schneller, als wir das manchmal glauben. Und sofort kippt die Stimmung. Und dann ist es manchmal schwer, sowas wieder einzufangen. Aber eben genau das gehört eben auch dazu, wenn wir zusammenwachsen wollen. Wenn über die erste Gemeinde geschrieben ist, sie waren ein Herz und eine Seele. Das ist bestimmt nicht von heute auf morgen geworden. Und es ist bestimmt nicht mit der Bekehrung gekommen oder bei der Taufe. Sondern sie haben zusammen gelebt, sie haben ihr Leben miteinander getauscht, gelacht, geweint. Sie waren füreinander da. Und da ist bestimmt die eine oder andere Verletzung entstanden. Und da gab es Vergebung. Und da wurden Dinge angesprochen, ausgesprochen, bereinigt. Und das alles ist ein Prozess, wo dann am Ende steht ein Herz und eine Seele. Und deshalb ist dieser Prozess so wichtig. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns im kleinen Kreis treffen, dass wir unser Leben wirklich miteinander teilen. Dass wir uns unseren Geschwistern aussetzen, auch auf die Gefahr hin verletzt zu werden. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, um eine Gemeinde zu sein nach dem Herzen Gottes, von der gesagt ist, sie waren ein Herz und eine Seele. Es muss zusammenwachsen. Und da brauchen wir uns gegenseitig. Und da kann jeder von uns üben, wie fühlt es sich an, wenn ich verletzt wurde? und kann dann nachempfinden, wie es dem anderen vielleicht gerade geht. Und jeder ist herausgefordert, dann zu sagen, okay, dann will ich als Erster auf den anderen zugehen. Oder zu sagen, der hat mich verletzt, jetzt bin ich gekränkt, jetzt muss der kommen, muss ich entschuldigen. Oder ich kann auf ihn zugehen und kann sagen, du, es hat mich gerade tief getroffen, so und so. Und der andere sagt vielleicht, oh, es tut mir leid, es war nicht meine Absicht. Entschuldigung. Und dann ist es gut. Oder ich kann verletzt nach Hause gehen, kann eine Woche lang darüber nachdenken, wie schrecklich mein Bruder ist, kann es dann jemand anders erzählen, der dann mit mir gemeinsam überlegt, wie schrecklich der andere ist. Ja, das sind aber solche Dinge, die laufen ab. Und dann gibt es schnell Gruppen, die sich bilden und die einen sind gegen die anderen. Und das ist auch die Strategie, die der Teufel hat. Es beginnt mit einem kleinen Seitenhieb, wo jemand etwas gesagt hat, jemand verletzt war, das weitergesagt hat. Es ist wie Gift und es verbreitet sich immer mehr. Deshalb sind wir dafür verantwortlich, sofort da einen Stopp reinzuhauen. Und zu sagen, ich will dieses Gift nicht verbreiten. Ich entscheide mich dafür, meine Brüder und Schwestern zu lieben, weil Jesus mich liebt. Ihnen zu vergeben, weil er mir vergibt. Sie anzunehmen, weil er mich angenommen hat. Das alles funktioniert natürlich nur aus einer wirklich lebendigen Beziehung zu ihm heraus. Aus mir heraus ist es nicht möglich. Paulus sagt, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt, nichts. Mein Fleisch wird nicht als Erstes sagen, da vergeben wir dem aber schnell, der arme Sünder, der, was da wieder gesagt hat. Nee, mein Fleisch sagt, ich nicht. Wir brauchen es, von Jesus täglich gefüllt zu werden und mit unseren Geschwistern wirklich Gemeinschaft leben zu können. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in diesen Dingen, wenn wir das entscheiden, dass wir das wollen, dass wir dann Gemeinde bauen können, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Da geht es nicht darum, unbedingt in welchem Gebäude wir uns treffen oder wie viele Leute wir sind, sondern es geht um unsere Herzen. Ist unser Herz bei ihm und entscheiden wir uns dafür, mit unseren Geschwistern Gemeinschaft zu leben, auch wenn sie anstrengend sind. Es wird wahrscheinlich keine Gemeinde geben, die aus Jüngern besteht, die alle schon vollkommen sind. Sondern wir sind alle auf dem Weg. Wir sind alle in diesem Prozess der Heiligung. Wir sind alles Lernende, wir sind Schüler. Wenn wir uns selber für perfekt halten, dann sind wir keine Jünger mehr. Ein Jünger ist ein Schüler. Wenn ich dort heraustrete, zu sagen, ich brauche das alles nicht mehr, ich habe es schon verstanden, ich weiß das alles schon, mein Charakter ist schon gebildet, dann begeben wir uns aus dieser Jüngerschaft heraus. Ich möchte euch neu Mut machen, an Jesus dran zu sein, sich von ihm füllen zu lassen und mit meinen Geschwistern, mit den Geschwistern, die um mich herum sind, mit denen ich zusammen bin, Gemeinschaft zu leben, nach Gottes Wort. Dort, wo es da vielleicht schon viel Zerbruch gegeben hat, viele Verletzungen entstanden sind, dann kann es auch einfach daran liegen, dass die Leute, mit denen ich zusammen war, vielleicht keine Jünger waren. Das ist nur noch mal so ein Gedanke, der mir heute gekommen ist. Wenn ich mein Leben nicht wirklich abgegeben habe, wenn ich das nicht wirklich mit Jesus beerdigt habe, mein Ich will, und lebe dann Gemeinschaft mit meinen Geschwistern, dann glaube ich, entstehen viele Verletzungen. Dann glaube ich, wird es unheimlich schwer. Und das ist vielleicht ein Grund, warum manches nicht funktioniert hat an Hauskreis, an Gemeinschaft mit anderen, was auch immer. Nur dort, wo wir wirkliche Jünger sind, Jünger sein wollen, wo wir diese Dinge, die ich am Anfang gesagt habe, diese Bekehrung, diese Taufe, geistliche Gaben und die Gemeinschaft, wenn wir das bejahen, dann sind wir Jünger. Und dann können wir auch gemeinsam Jüngerschaft leben. Vielleicht noch ein letztes, auch wenn das schon wie das Schlusswort jetzt geklungen hat vielleicht. Jüngerschaft ist auch praktisch gelebte Gemeinschaft. Mit praktischer Gemeinschaft meine ich damit, dass wir uns auch gegenseitig helfen in den praktischen, alltäglichen Dingen, wo der eine oder andere Hilfe braucht. Ein Beispiel dazu vielleicht, es kommen Gäste in unsere Gemeinde, sie lernen uns kennen, sie entscheiden sich hineinzuwachsen und am Anfang fahren sie oft auch weitere Strecken und irgendwann kommt meist eine Entscheidung, dann doch noch Zwickau zu ziehen. Es gibt jedes Jahr wahrscheinlich mehrere Umzüge und da helfen wir uns gegenseitig. Ich glaube, wer zu unserer Gemeinde gehört, der braucht in der Regel kein großes Umzugsunternehmen, für das man viele tausend Euro bezahlt, um nach Zwickau zu kommen, sondern gibt es Geschwister, die sich Zeit nehmen, die damit helfen, die ihr Auto zur Verfügung stellen, die Zeit haben, Samstag mit umzuziehen, die mit anpacken, die Möbel schleppen oder die mit gucken nach einer Wohnung oder nach diesen Dingen. Ich möchte das nicht weglassen, weil ich glaube, dass diese praktisch gelebte Gemeinschaft auch ein Ausdruck dafür ist, wie es in unserem Herzen aussieht, wie wichtig uns unser Bruder wirklich ist. Ob das so eine Sache ist, ja, wenn wir zusammenkommen, ich bete mal für den oder so. Oder ob ich mir dann tatsächlich auch mal einen Tag, zwei freinehme, um ihm konkret zu helfen. Dass es nicht nur bei den Worten bleibt, sondern dass ich auch mit meinen Taten zeige, der andere ist mir wirklich wichtig. Er liegt mir wirklich am Herzen, ich möchte ihm gern helfen. Und da vielleicht auch meine eigenen Pläne mal hinten anstelle, was ich alles noch tun könnte an dem schönen Samstag. Und da gibt es viele Dinge, wo wir uns gegenseitig brauchen. Von der ersten Gemeinde war wohl gesagt, dass sie diese Dinge, die sie hatten, alle gemeinsam hatten. Wir leben das nicht so, dass wir unser ganzes Geld in einen großen Topf schmeißen und jeder nimmt sich, was er braucht. Vielleicht kommen wir mal dahin, vielleicht ist das irgendwann mal wichtig. Im Moment ist es aber so, dass wir sagen, wir haben Dinge, die sind uns persönlich, aber die dürfen auch gerne unsere Geschwister mitnutzen. Die sind nicht nur für mich da. Ich habe da nicht die Haltung, das ist jetzt meins und das geht dich nichts an. Wenn du das brauchst, dann kaufst du dir. Sondern wir teilen diese Dinge miteinander. Und da muss nicht jeder dasselbe in seiner Garage stehen haben oder in seinem Schrank hängen haben, sondern da gibt es einen E-Mail-Verteiler. Ich bräuchte mal das oder ich bräuchte mal das. Und dann melden sich Leute. Oder wir sagen es im Jups, was wir brauchen, wenn wir uns treffen. Und dann helfen wir uns gegenseitig in diesen Dingen. Je nachdem, wo einer Hilfe braucht. Je nachdem, wo jemand bedürftig ist. Oder wenn ich ein gutes Einkommen habe und jemand anderes ein schlechtes Einkommen und wir wollen als Jups zusammen wegfahren und ich habe das Gefühl, der kann sich das eigentlich gar nicht leisten, das Wochenende. Wir wollen aber auf unsere Geschwister nicht verzichten. Dann gucke ich, wie ich ihnen da helfen kann. Und da habe ich nicht die Haltung, also über Geld, also das klammern wir mal aus. Wenn mein Leben Jesus gehört, dann gehört ihm auch mein Geld. Und dann darf er auch damit bestimmen, was er möchte. Und er möchte, dass wir die Dinge miteinander teilen, dass wir da füreinander da sind. Und dann, ja, wird diese ganze Theorie auch noch sehr praktisch. Kommt einfach noch das dazu, dass wir dadurch auch wirklich tatsächlich spüren, der andere meint es wirklich ernst mit mir. Der redet nicht nur, sondern der kann auch anpacken, der kann auch helfen. Da gibt mir ein Stück von sich, was für ihn vielleicht auch gerade sehr wichtig gewesen wäre. Verzichtet darauf um meinetwillen. Ich glaube, dass das ein wertvoller Ausdruck ist unserer Liebe zu Jesus und unserer Liebe zu unseren Geschwistern. Also das sind so die Dinge, die ich ja angeschrieben habe, nochmal kurz, wo wir sagen, wenn wir davon reden, von Jüngerschaft, von Jups, von Jüngerschaft zum Prophetenschulen, dann sind es die Dinge, die wir damit verbinden, die Dinge, die uns wichtig sind, die Dinge, wo wir Gemeinschaft leben, wie wir Gemeinde verstehen. Und das findet in unterschiedlicher Art und Weise statt. Manchmal ist es ein Abend mehr geprägt von dem einen, manchmal mehr von dem anderen. Es ist jetzt keine abschließende Liste oder irgendwie so ist es richtig, anders ist es falsch, sondern es sind die Dinge, die wir miteinander tun, wo wir glauben, dass das dazugehört, wenn wir zusammengehören wollen als Geschwister. Und ansonsten haben wir auch die Haltung, wenn wir uns abends treffen, Heiliger Geist, bitte komm du und zeig du, wo es lang geht. Zeig du, was du heute Abend tun möchtest, was du auf dem Herzen hast. Wir wollen nicht dieses Programm abspielen, erstens das, zweitens das, drittens das, sondern wir haben diese Dinge, die irgendwo da sind, wo wir sagen, das macht unsere Treffen aus. Aber was dann ganz konkret an welchem Abend stattfindet, da wollen wir uns von ihm leiten lassen und auf ihn hören. Ja, und wir erleben das sehr oft, wie er da ist, wie er kommt und wie er austeilt, wie er uns dient. Wenn wir mit dieser Haltung kommen, dann dient er uns. Und dann gehen wir ermutigt nach Hause, freuen uns, dass wir uns haben. Ja, so viel vielleicht. Ja, steht hier. Kriege ich es noch hin? Gut, das gemeinsame Essen, das findet meistens auch in diesem Bereich statt. Wir reden miteinander, wir teilen so unsere Erlebnisse miteinander aus. Aber das gemeinsame Essen ist wichtig, das ist wahr. Beim gemeinsamen Essen gibt es auch viele Möglichkeiten, sich nahe zu kommen und voneinander zu lernen, Dinge übereinander zu erfahren. Ja, es werden verschiedene Charakterzüge deutlich. Aber das gemeinsame Essen ist tatsächlich auch ein wichtiger Bestandteil, wie wir Gemeinschaft miteinander leben, wie wir miteinander umgehen. Wir treffen uns ja regelmäßig in den Häusern und dort, wo wir sind, diejenigen bereiten dann das Essen vor und daran kann man auch erkennen, die Wertschätzung den Geschwistern gegenüber. Und manchmal nimmt das Essen einen größeren Teil ein, wo wir beim Essen viel miteinander teilen und auch reden und viel Freude gemeinsam haben. Auch das ist Jüngerschaft, zusammen essen und zusammen lachen. Und manchmal ist es eher so, dass das Essen eine untergeordnete Rolle spielt, dass wir manchmal nur einen kleinen Snack haben, den wir dann noch essen oder so. Aber Essen ist ein wichtiger Punkt, Matthias, danke. Ja, das leibliche Wohl sollte nicht missachtet werden. Ja. Okay. Wo wir uns gegenseitig im Bereich hineingehören. Diese Dinge sprechen wir nicht unbedingt in einer Gruppe von 10, 12 Leuten an, sondern da ist es gut, wenn die Leute wissen, es gibt Leiter, auf die ich zukommen kann, es gibt Älteste, es gibt Jobsleiter, es gibt andere Geschwister, zu denen ich Vertrauen habe, wo ich hingehen kann und wo Zeit und Raum dafür da ist, dass ich ganz persönliche Dinge, auch intime Dinge, was auch immer da ist, mit jemand zu zweit bespreche oder zu viert, als Ehepaare oder zu zweit im ganz persönlichen, seelsorgerlichen Bereich. Ich glaube, dass es nochmal wichtig ist, dass wir jetzt vielleicht nicht so mit der Haltung rausgehen, wir müssen dort alles, jedes kleine Detail, was in unseren Gedanken ist, dort ausbreiten. So ist es nicht. Und da können wir auch ein Stück unsere Geschwister schützen, über ihre Gedanken darüber dann wieder, wenn sie uns begegnen und, dass es einfach Dinge gibt, die gehören in den seelsorgerlichen Bereich, die werden unter vier Augen oder mit zwei Ehepaaren gesprochen und dort wird dann zusammen geredet und gebetet und dort bleiben sie auch. Ne? Ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, halt in der Kleingruppe Dinge anzusprechen, über Dinge zu reden, Dinge zu bekennen und da gemeinsam auch ein Stück weiterzukommen, Vergebung auszusprechen. Ja. Aber diesen seelsorgerlichen Bereich, der soll schon dort bleiben. Im Vier-Augen-Gespräch. Ne? Okay. Okay. Gut, ja. Die Teamleiterschaft. Also in der Regel ist es so, dass wir für eine Jups-Gruppe zwei Jups-Leiter haben oder zwei Jups-Leiter-Ehepaare. Weil wir sagen, wir lesen das so aus Gottes Wort heraus, dass Jesus Leiterschaft eigentlich im Team bestimmt hat. Dass die Ältesten ein Team von Leuten sind und deshalb sollten auch die Jups-Leiter ein Team von Leuten sein. Es besteht sonst immer die Gefahr, dass wir Dinge als Leiter auch einseitig sehen können, Dinge auch falsch bewerten. Und dadurch, dass ja jeder von uns ein Stück anders ist in seinen Gaben und Fähigkeiten, in seiner Persönlichkeit, ist es auch für die Leute gut zu gucken, spreche ich jetzt lieber mit dem, spreche ich jetzt lieber mit dem. Dass es da mehrere Leiter gibt, ist immer die Möglichkeit da, zu dem zu gehen, wo man vielleicht jetzt, wo es leichter fällt. Oder wo man vielleicht denkt, mit dem könnte ich das besser besprechen. Die andere Seite ist die, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen und tauschen uns darüber aus, wie geht es den Leuten in unserer Gruppe. Und auch da ist wieder die Sichtweise des anderen wichtig, weil ich mit meiner Sichtweise auch nur so einen bestimmten Sichtbereich habe, ein bestimmtes Sichtfeld. Ich sehe manche Dinge nicht, die mein Bruder sieht. Und er sieht wieder Dinge nicht, die ich sehe. Und indem wir da gemeinsam uns austauschen, gemeinsam Dinge besprechen, wie siehst denn du das, wie hast denn du das empfunden und auch gemeinsam für unsere Leute beten und überlegen, wie können wir dem oder jenen helfen. Auch dafür ist diese Teamleiterschaft enorm wichtig.
Einen Punkt noch erwähnen, dass auch wir als Älteste natürlich schauen, dass wir im Kontakt bleiben mit den Jups-Leitern. Diese ganze Sache, wir haben dort einen Teil unserer Autorität, die wir als Gemeindeleitung, als Älteste haben, auch ein Stück delegiert, im Vertrauen und auch geschaut, wo da Gaben liegen, haben das diesen Leuten weitergegeben. Und natürlich ist es wichtig, dass wir dann auch da in einem Kontakt leben. Das praktisch machen wir das so, dass wir in größeren Abständen uns mit der ganzen Jups-Leiter-Runde treffen. Da ist auch wieder für uns einer der wichtigsten ersten Punkte, wir dienen da dem Herrn. Wir kommen da auch in der Verantwortung als älteste und erweiterte Leitung, gemeinsam noch mit unseren Diakonen, zusammen, um für die Gemeinde und für die Sache Gottes einzustehen. Und dann natürlich diesen Austausch auch zu haben, was steht an, was ist wichtig, was drückt euch vielleicht, was funktioniert nicht. Und in letzter Zeit, wo das Preis dem Herrn auch alles gewachsen ist, haben wir auch schon gemerkt, dass wir in dieser Leiterrunde, da sind wir jetzt auch schon, wenn wir unsere Frauen mit dazu nehmen, sind wir über 40 Leute in dieser Leiterrunde und da kommen auch manchmal doch schon wieder ein paar persönliche Dinge ein bisschen zu kurz. Und da haben wir einfach jetzt momentan, sage ich mal, diese Lösung gefunden, uns das auch wieder unter uns aufzuteilen, unter den Ältesten, wo es dann auch wieder kleinere Gruppen gibt, wo man sich in verschiedenen Abständen da auch trifft und dazu sagen kann, wie geht's auch euch in eurer Leiterschaft, dass auch niemand ausbrennt in dieser Geschichte, dass man dann auch sagt, es ist wichtig, achtest auch du als Jups-Leiter darauf, dass du an der Quelle bist, dass du davon lebst und dass du nicht nur derjenige bist, der weitergibt und dass das alles in organischer Zusammenschluss bleibt mit dem Herrn. Also das, denke ich, gehört so zu dieser Lehre oder ich dachte, das macht die Sache auch noch rund, dass es da auch immer wieder in Zusammenleben gibt, auch mit der Leitung. Und
wir mussten vor einiger Zeit, so eigenartig wie sich das anhört, uns ganz bewusst dafür entscheiden, dass wir wachsen wollen. Und wir mussten uns eingestehen, dass wir das eigentlich nicht wollten. Und als es darum ging, dass neue Leute in die Hausgruppen kommen, waren alle Beteiligten nicht begeistert, nur nicht zu mir. Ich habe gerade schon meinen Laden in Ordnung, bitte tu die irgendwo hin. Ja, ich will das auch, lass uns da so offen drüber reden auch, obwohl das eigentlich das Normalste der Welt sein müsste. Wir wollen als Gemeinde wachsende Verlorenen retten und wir haben ja ein Riesenherz für die Verlorenen, wenn es darum geht. Wir haben für einen bestimmten Bereich Leitungsverantwortung und jetzt kommen neue Leute, wo wir nicht genau wissen, was geht denn da wieder los und was sind das für Katastrophen unter Umständen, lieber nicht. Und das hat uns schon Gott offenbar machen müssen und das mussten wir uns irgendwie eingestehen. Und uns war natürlich vom Wissen, vom Wort her schon klar, dass so eine Haltung eigentlich überhaupt nicht geht. Wir bewahren hier auch noch einen kleinen Bereich, da ist es gerade schön und lasst die anderen bitte, wo sie sind. Hauptsache, wir haben es gut. Das war wirklich die Haltung dahinter, vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Und wir mussten erstmal davon umkehren und ganz klar entscheiden, wir wollen wachsen. Und wir konnten das nicht. Das muss man lernen. Man muss lernen, als Gemeinde zu wachsen. Wir sind ja von Grund auf, von unserer alten Natur her, ist ja jede Art Veränderung eine Bedrohung. Es gibt nur ganz wenig Menschen, die wirklich Veränderungen lieben. Und das sind einfach Veränderungen. Und da war die allererste Aktion, wo dann die doch bestehenden Gruppen geteilt werden mussten, weil irgendwann passen halt die Leute nicht mehr in eine Wohnung, die waren mit Schmerzen. Und aber Gott hat uns da durchgebracht. Was ich daraus mitgenommen habe im Nachhinein war, wir mussten eine Entscheidung treffen, wir müssen einfach konform gehen mit dem Wort, unsere Befindlichkeit zurückstellen. Ja, wir wollen wachsen. Und Herr, wir schämen uns, dass das so egoistisch ist und wir eher geneigt waren zu sagen, ja, kommt nur alle rein, aber bitte in die anderen Hausgruppen, nicht in meine. Und jetzt haben wir diesen Prozess schon mehrmals geübt. Es sind immer noch Schmerzen, denke ich. Aber etwas weniger als beim ersten Mal. Es wachsen ja auch starke Beziehungen in den Hausgruppen. Und das ist schon nicht so einfach, dass durch eine Teilung ist es einfach in der Praxis so, dass man dann auch, wo starke Beziehungen waren, wenn ich dann in einer anderen Hausgruppe bin, dann sehe ich doch die Leute in meiner ehemaligen Hausgruppe einfach nicht mehr so oft. Und die Beziehungen fahren einfach runter im Niveau. Und irgendwie gehört es aber dazu, wenn wir auch im Hinterkopf haben, Gemeinde ist Arche, ist Rettungsboot und wir haben einen Auftrag und sind geschickt, Verlorene zu retten. Und es gibt ja bei uns diesen Intensivkurs. Ein Großteil der Leute, die zu uns kommen, haben in irgendeiner Weise eine Prägung von unterschiedlichsten Gemeinden oder Kirchen. Und wir versuchen mit dem Grundkurs die Fundamente des christlichen Glaubens zu etablieren, so dass wir also in unseren Hausgruppen keine Grundsatzdiskussionen mehr darüber führen müssen, ob wir denn jetzt unsere Kinderbesprengelung annehmen oder uns doch taufen lassen. Also über dieses Stadium finden wir, wenn wir sagen, wir haben eine Jüngerschafts- und Prophetenschule, wir haben eine Gruppe von Jüngern, müssen wir über das Ding hinaus sein. Und wir müssen einfach, und ich glaube, dass ausnahmslos jede Gemeinde damit irgendwie umgehen muss, wir müssen damit umgehen, dass so viel sich als Christen verstehen und so viel als Gemeinde betrachtet wird, was vom Wort sehr weit weg ist. Und können aber bei klaren Anweisungen im Wort, was auch heute gebracht wurde, darum hat der Andreas das gebracht, nicht, dass uns das jetzt neu wäre, dass wir alle bekehrt sein müssen, aber wenn wir das nicht als Ausgangsposition haben, dann ist das ein Überbau, der auf nichts steht. Deshalb muss das immer als Fundament als erstes her. Und ich hätte nie geglaubt, vor 10 Jahren hätte ich nicht geglaubt, wie viele Menschen in Dienste sind und in Mitarbeit, die nicht von neuem geboren sind. Das habe ich nicht für möglich gehalten, dass das so geht. Oder die keine Taufe haben, in diesen Volkskirchenlügen darüber feststecken, oder die zutiefst misstrauisch sind gegenüber der Person des Heiligen Geistes. Und da, das ist letzten Endes das ganz sehr allgemein formulierte, zusammengefasste Ziel, In unserem Grundkurs wollen wir in den Grundsäulen des Glaubens in Klarheit gekommen sein und jeder hat da die Möglichkeit, sich zu entscheiden, voranzukommen. Jeder, der da will, wird am Ende des Intensivkurses von neuem geboren sein, getauft sein, Heiligen Geist empfangen haben und in Sprachen beten. Jeder, der das will, erreicht das. 100%. Und dann ist unsere Sichtweise, sind wir am Start als Jünger. Genau wie in der Apostelgeschichte die Jünger diese Qualifikation alle hatten. Und deshalb ist die Frage, was sollen wir tun, so gut? Und heute in unserem christlich geprägten Abendland, wo man sehr vieles weiß und vieles gehört hat und wo wir sehr stark von diesem ganzen humanistischen Gedankengut beeinflusst sind, dass wir alle selber entscheiden können, wie wir das für uns für richtig halten und was wir aus der Bibel nehmen und was nicht, müssen wir eben dafür sehr viel Zeit aufwenden, wo das eine Predigt von Petrus gereicht hat. Müssen da sehr viel solche Dinge entlarven und abreißen und Menschen echte Hilfestellung geben, da durchzubrechen. Also das halte ich für sehr wichtig, rein im praktischen Gemeindebau, dass wir schon klarstellen für jeden, der dazukommt, was ist ein Jünger. Wenn wir diese Werte in Selbstentscheidung überlassen oder diese Werte nicht etablieren, nicht sicherstellen, dann haben wir nichts, auf was wir bauen. Und dann, sobald weitergebaut wird, ohne dieses Fundament, steht das Gebäude irgendwann schief. Und dann weiß ich auch aus unserer Arbeit heraus, auch in anderen Gruppen und Gemeinden, dann sind eben solche Treffen in den Häusern, vergehen über Jahre immer mit denselben Streitfragen und Leute beharren auf ihrer Meinung und Leute auf ihrer und man übersieht, dass das Wort eigentlich die Basis für alles ist. Und das halten wir für wichtig von daher. Also Menschen sind Jünger, sind in diesen Punkten gelehrt, haben Entscheidungen getroffen, haben Erfahrungen gemacht und dann kommen die in die Gruppen und dann ist das so ein Zusammenspiel. Also wir treffen uns mit unseren Leitern, wir beraten, wir unterhalten uns mit den Leuten und je nachdem, da gibt es keine eisernen Regeln. Die Entscheidungskriterien sind zum Beispiel rein geografisch. Manche Leute kommen von ziemlich weit her, dann ist es natürlich sinnvoll, dass die in eine Hausgruppe gehen bei Leuten, die irgendwo in ihrer Nähe wohnen. Bei wieder anderen sind durch diese ersten Monate in der Gemeinde schon zu bestimmten Leuten feste Beziehungen gewachsen. Dann ist das natürlich sinnvoll, die kommen mit in diese Hausgruppe, wo schon Beziehungen da sind. Wieder andere sagen uns ist das völlig egal, wir lassen uns einbauen, wie ihr das wollt. Wir gehen überall hin, kein Problem. Und ein praktischer Aspekt ist, es sollte irgendwie in jeder Hausgruppe sichergestellt sein, dass wenigstens einer ein Instrument spielen kann, dass man eine Anbetungszeit haben kann. Danach ist auch manchmal entscheidend, wer wohin geht. Und trotzdem ist es immer wieder ein bisschen anstrengend, die Phase des Neuaufteilens. Und damit geht ja auch einher, dass Leiter neu etabliert sind, ausgebildet sind und dass da auch eine Berufung da ist, dass die Leute das auch selber wollen. Wir zwingen ja nicht Leute in irgendwas, bloß weil da Aufgaben zu tun sind. Das muss auch irgendwie parallel geschehen. Und ja, so bleibt das eigentlich kontinuierlich spannend. Beim Zuhören vorhin ist mir noch eine Sache, das möchte ich einfach nochmal betonen, was der Andreas sagte, weil ich das zunehmend feststelle, wie unsere Lehre oder auch Lehrer, die wir auf der Website haben, doch in verschiedenen Bereichen oder Orten zu etwas gemacht wird oder wo man mit unserer Lehre Vorgehensweisen rechtfertigt, die ich für ziemlich gefährlich halte. Und das begegnet uns in letzter Zeit relativ viel. Also das ganze Thema, wir leben verbindlich in Beziehungen, wir sind offen miteinander und wir legen unsere Masken ab. Wir müssen nicht mehr voreinander so tun, als sind wir alle oberheilig und als ob bei uns alles immer nur super läuft und alles immer nur herrlich ist. Wir können ehrlich sein und sollen das auch. Wir wollen offen sein miteinander. Wir kennen all diese Dinge. Und deshalb will ich das nochmal betonen, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, bei aller Aufrichtigkeit und Offenheit miteinander, die wir in den Häusern leben, gibt es durchaus Dinge in unserem Leben oder in dem Leben der Geschwister, die nicht in der Hausgruppe von 18, 12, 15 Leuten besprochen oder ausgewertet werden. Und wir als Leiter sollten uns sehr davor hüten, unter dem Deckmantel des Aufrichtigseins und nicht heucheln Wollens, Menschen in Bereichen bloßzustellen, wo sie schwach sind. Also das möchte ich nochmal betonen, dass das alles freiwillig ist. Und niemand muss diesen Weg gehen und niemand ist verpflichtet, das so zu tun. Wer sagt, das ist mir alles so krass, das will ich nicht, der muss das nicht tun. Wir haben unsere Autorität nicht dafür, Unwillige zu irgendwas zu zwingen, sondern die Willigen zu leiten. Also da gibt es hier oder da Sachen, wo vielleicht aus dem Vorleben heraus Deformierungen, Verletzungen da sind, wo Menschen Sachen erlebt haben, die zum Teil weit zurückliegen oder wo Nöte aufbrechen, die jetzt so nicht in der Gruppe alle besprochen oder ausgewertet werden. Und das Ganze ist eine Freiwilligkeit und jeder, der zu einer Hausgruppe gehört, entscheidet erstmal, was er von sich rauslassen will und was nicht. Und dann gibt es noch diesen Raum, wo es vertraute Gespräche gibt, also entweder mit Geschwistern, zu denen man eben Vertrauen hat, oder mit einem Leiter-Ehepaar. Und was dort besprochen wird, bleibt auch dort und wird dort bewegt. Also das, ja, das ist mir in letzter Zeit irgendwie häufig über den Weg gelaufen, unter dieser Überschrift Transparenz und füreinander Verantwortung haben und Rechenschaft geben, dass man doch anfangen hat oder zum Teil sehr massiv beginnt, über Menschen zu herrschen in einer Art und Weise, die Jesus zuwider ist. Und der ganze Aspekt von Ermahnen und Zurechtweisung bis hin zum totalen Ende Ausschluss aus der Gemeinde ein Riesenthema ist und viel, viel komplexere Themen, die Gemeinde bei ausmachen, stehen total am Rand, sind total verkümmert und es geht nur noch darum und irgendwie wird da aus unserer Lehre manchmal sowas gemacht, als hätten wir in unserem Alltag also jede Woche 10, 20 Mann aus der Gemeinde rausgeschmissen und irgendwie haben wir nichts anderes zu tun, wie ununterbrochen Menschen zurechtzuweisen und zu ermahnen und dieses Ermahnen und Zurechtweisen auch vor der Gemeinde, was absolut biblische Dinge sind, das kommt alle paar Jahre mal vor. Der größte Part der Ermahnung geschieht in der Gemeinschaft, ohne dass der Ermahnende das überhaupt wahrnimmt. Alleine durch das Miteinander das Leben teilen, miteinander sich austauschen, so einander dienen, wie es der Andreas beschrieben hat, ist 90% der Ermahnung. Weil ich einfach jemand anders erzählt eine Begebenheit im Umgang mit seinen Kindern und das plötzlich Ding und ich weiß, oh, ich glaube, ich muss da was ändern. Und der das erzählt hat, nimmt das gar nicht wahr, dass das jetzt für mich eine Ermahnung war. Aber ich habe in dem Moment plötzlich registriert, oh ja, was der gerade erzählt hat, da muss ich, ja, das ist ja bei mir auch, ja, da müsste ich was klären. Und das ist der allergrößte Teil, wie Ermahnung geschieht. Deshalb, ich war echt begeistert, wie du das gemacht hast, Andreas, dieses wir dienen Jesus und wir schauen auf Jesus. Gerade wenn wir mit wenig Leuten auf engem Raum zusammen sind und ich denke, das ist richtig, das ist biblisch, das ist gut, dann ist es eben so entscheidend, dass wir auf Jesus schauen. Und zwar zuerst auf ihn und nicht uns gegenseitig beschauen. Es ist nicht unsere erste Aufgabe, das Leben des anderen zu durchleuchten und abschließend zu bewerten und zu beurteilen. Natürlich, wenn wir uns kennen und offen miteinander sind, da kommt auch mal eine Ansage, weil der Freund neben mir merkt und sieht, was da ist und spricht mich mal an und sagt, hier in dem Bereich, das kannst du so nicht bringen. Das kommt mit vor, aber das ist nicht unsere erste Aufgabe. Ist der andere jetzt heilig? Ist er richtig? Wo hat er noch seine Fehler? Und jetzt der Nächste, jetzt du zu deinen Fehlern. Also das ist nicht das Wesen unserer Hausgruppen. Weil da entsteht eine Atmosphäre zum Ausreisen. Und da kannst du ja unmöglich in Unbekehrten dorthin locken. Also das, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Der Kern der Sache ist, dass wir uns freuen, dass wir uns haben. Und dass wir den Herrn haben. Und dass wir miteinander gehen können. Und dass wir in dem, was wir zu bewältigen haben und wo wir in Herausforderungen stehen, nicht alleine sind. Und das ist ein unschätzbares Gut, was es gilt zu bewahren und zu verteidigen um jeden Preis.